Ja, ich versuche, wenn man da so sitzt und weiß, man predigt, die ganzen Eindrücke irgendwie zusammenzubringen, dies weitergehen, dann glaubst du wirklich, vertraust du mir wirklich? Die Impulse, die wir so bekommen haben, das geht ja doch ganz im Kern um unser Vertrauen in verschiedenen Lebenssituationen, weiterzugehen, mutig zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich habe heute ein spezielles Thema. Ich lade euch ein, alle hier zu bleiben. Nicht, dass die Hälfte aufsteht und rausgeht, wenn ich jetzt sage, worüber ich predige. Meine Predigt heißt, wie finde ich den Richtigen oder die Richtige? Das habe ich mit Bernd besprochen. Vor 2 Wochen hat er gesagt, du, ich predige so auch mit Aspekt Ehe und so, es wäre mal dran, eine Single-Predigt zu halten. Da sage ich, Bernd, aber dann tu mir einen Gefallen und verrat das nicht vorher. Sonst habe ich nur Singles da sitzen und die Erwachsenen, die verheirateten Erwachsenen, wollte ich sagen, ja, die stehen dann auf und gehen. Nee, ich glaube, das ist wichtig, auch in unseren Lebensentscheidungen, ja, wirklich zu vertrauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen. Wie finde ich den Richtigen? Man fragt sich ja, ist das ein Thema für eine Gemeinde? Aber ihr kriegt ja überall eure Inputs her und ich habe ja nur die Kanzel. Das heißt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir hin und wieder uns mal darüber Gedanken machen, wie verhalten wir uns Singles gegenüber, auch als verheiratete Leute. Und ist das überhaupt ein Thema in unserer Gemeinde? Ich fange mal an mit einigen Zahlen, Daten und Fakten. Im Hamburger Abendblatt, eine Ausgabe von 2015, stand keine Lust mehr auf Ehe, Fragezeichen. Mehr als die Hälfte aller Amerikaner und Amerikanerinnen leben heute ohne Partner. Dazu zählen ledige, verwitwete, geschiedene oder getrennt Lebende. Davon finden viele ihr Single-Leben überraschend angenehm. Dann eine Datenerhebung, Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. 26% aller deutschen Frauen leben ohne Partner und 18% der deutschen Männer, Tendenz stetig steigend. Noch ein Aspekt aus dem Zeitmagazin von 2014 stellt einen Ausschnitt unter den Titel Einsame Spitze und stellt Folgendes fest. Hamburg ist Deutschlands Hochburg der Partnersuche im Netz und damit Online-Dating-Hauptstadt. Da sind wir Meister, ja, auch wenn wir abgestiegen sind, Janik. Jeder Sechste sucht hier im Netz nach Liebe oder Liebelei. 4 von 5 Singles haben sich bei einem Datingportal angemeldet. Und noch ein letzter Aspekt dazu. Es gibt eine Umfrage von Statistica.com zum Thema Zufriedenheit mit dem Single-Dasein. Danach sind lediglich 10% der befragten Singles aus Überzeugung und der Rest wünscht sich eine Partnerschaft. So, das können wir ja endlos fortsetzen jetzt. Aktuelle Zahlen auch. Wie ist denn die Lage in der Arche Alstertal? Ich habe ja jetzt Zugang zu Church Tools. Wir haben 329 Mitglieder, also so jedenfalls kam das da raus. 125 männlich, 38% und 204 weiblich, sind 62%. Von diesen 329 Mitgliedern, jetzt weiß ich nicht, ob das nun wirklich belastbar ist, ja? Aber sind 100 Singles, also das heißt im Stand geschieden, getrennt leben, verwitwet oder eben im klassischen Sinne Single und 167 verheiratet, wobei 56 Personen ohne Angabe über den Stand waren. Deswegen ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber eine Tendenz. Das heißt, 41% unter uns leben alleine. Und 167 sind verheiratet. Das heißt, das hat durchaus Relevanz. Ist nicht ganz die Hälfte. Ich schätze mal, wenn wir das hochrechnen, wir kommen so auf 50-50 etwa. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Es gibt einen Vers in den Sprüchen, den ich für meine Überlegung zugrunde legen möchte. Früher habe ich immer gedacht, Sprüche, wer hat die Sprüche geschrieben? Salomo, klar. Und der größte Teil ist auch von Salomo, aber ich habe ganz übersehen, dass da es auch Worte eines Weisen gibt mit Namen Agur, Kapitel 30. Und Worte Lemuels, Kapitel 31. Also es ist eine Spruchsammlung, Samuel, Agur, Lemuel. Und dieses 30. Kapitel hat 33 Verse und weist eine ganz spezielle rhetorische Redewendung auf, die insgesamt viermal in diesem Kapitel vorkommt. Ihr müsst jetzt ein bisschen mitdenken. Eine Art rhetorische Steigerung im Zählrhythmus. Also manche Leute drücken sich ja einfach anders aus, ich weiß nicht. Manche müssen ständig Zahlen bemühen. Und dieser hier auch, warum er das tut, ist eine Stilvariante. Vers 15 bis 16, das hört sich so an. Drei gibt es, die nicht satt werden. Und vier sagen niemals, es ist genug. Und dann nennt er vier Dinge, die er beobachtet hat. Das gleiche Muster dann 18 und 19. Drei Dinge sind es, die mir zu wunderbar erscheinen. Und vier, die ich nicht begreife. 21 bis 23. Unter drei Dingen erzittert die Erde und unter vieren kann sie es nicht aushalten. Und noch ein. Drei sind es, die stattlich einherschreiten und vier, die einen würdevollen Gang haben. Und jetzt führe ich das mal nicht fort, das ist für euch eine Aufgabe für heute Nachmittag, das mal nachzulesen. Total interessant. So, und in diesem Kontext jetzt mein Text, über den ich heute Morgen etwas sagen will. Drei sind es, sagt er, die mir zu wunderbar sind und vier, die ich nicht erkenne oder die ich nicht begreifen kann. Erstens, der Weg des Adlers am Himmel. Versteht er irgendwie nicht. Warum fliegt er gerade so? Ich habe mal ein Aquarium gehabt. Ich habe mich immer gefragt, warum schwimmen die Fische? Also wer steuert die? Natürlich weiß ich, dass Gott den Fisch steuert und so. Aber was... Wie kann man das berechnen, wo der jetzt hin will? Und mit dem Adler ist genauso, ja, der zieht da seine Kreise. Zweitens, der Weg der Schlange auf dem Felsen. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Und er sagt jetzt das vierte, und der Weg eines Mannes mit seinem Mädchen. Das fand ich immer klasse. Da erzählt dir jemand, ja, der und der heiratet. Und du denkst, also eine kommt ganz bestimmt nicht in Frage, nämlich die und die. Ich nenne jetzt keine Namen. Ist euch vielleicht auch schon so gegangen. Und dann sagt er, ja, genau die und die. Dann denkst du, wie kann das sein? Wie sind die denn zusammengekommen? Wo haben die sich denn kennengelernt? Hey, das passt doch überhaupt nicht aus meiner Sicht. Und dann gibt es Hochzeiten, da passt alles. Da hast du die besten Prediger eingeflogen aus ganz Deutschland, eine Kutsche vor der Tür, Wahnsinnsfotografien. Und nach 2 Jahren ist die ganze Kiste zu Ende. Und da, wo du Bedenken hattest, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, ich bin ja nur schon ein paar Jahre unterwegs, und wo du dich am Kopf gekratzt hast und sagst, Herr, schenk wirklich Gnade. Die sind heute noch zusammen. Wenn ich an unsere Hochzeitsbilder denke, ich habe meine Frau heute mitgebracht, wenn ich an meine Hochzeitsbilder oder wir an unsere, dann haben wir eigentlich ein einziges Bild, was jemand mit so einer Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera in Eimsbüttel vor irgendeinem Busch gemacht hat. Und da weht ja auch noch das Kleid so. Und die Kinder sagen immer, ihr seht da richtig schlecht drauf aus. Aber wir sind immer noch zusammen, 36 Jahre. Und wir haben nicht vor, das zu ändern. Und es ist richtig schön. Ja. Der Weise ist erstaunt und mit seiner Erkenntnis am Ende, wenn er an den Weg des Mannes mit seinem Mädchen oder das Weg des Mädchen mit seinem Kerl oder ihrem Kerl besser gesagt beschreiben soll. Aber er versucht es trotzdem. Er nutzt drei Bilder, um ein viertes Zentrales zu betonen, in den Mittelpunkt zu stellen und Gegenstand seiner Überlegung zu machen. Als erstes der Weg des Adlers. Was fällt mir dazu ein? Der Adler, der so eine Perspektive auf das Ganze hat, der das Ganze überblickt und nicht so aus einer Froschperspektive auf irgendwas guckt. Ein scharfer Blick auf Souveränität. Dann benutzt er als zweites das Bild vom Weg der Schlange auf dem Felsen. Und er sagt, das ist mir auch irgendwie unheimlich. Ich weiß nicht, wie die sich da bewegt. Bewegen auf einer festen Grundlage. Das eine ist der Himmel, das zweite ist die Erde oder der Felsen und das dritte ist das Meer. Also hier sind drei Dimensionen auch angesprochen. Bewegen auf einer festen Grundlage. Ich komme dann gleich im Einzelnen dazu. Und das Bild von dem Schiff auf dem Meer. Wenn ihr das mal gesehen habt, so wenn so ein Schiff auf so einem großen Meer, wie orientiert sich dieses Schiff da? Hat er Navigationsgeräte und weiß, okay, das sind Punkte. Früher hat man sich an den Gestirnen dann orientiert, heute an GPS und was es alles so gibt. Ja? Und das Schiff schafft es tatsächlich durch so ein großes Orientierungselement, sich zu orientieren und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und da anzukommen. Diese drei Bilder werden also benannt, um das vierte, das von dem Mann und seinem Mädchen, einzukreisen. Wie finde ich den Richtigen oder die Richtige? Das erste, stell dir größere perspektivische Fragen. Nimm mal die Adlerperspektive ein, wenn du jemand suchst oder wenn du dir wünschst, mit jemand zusammenzukommen. Da ist Kurzatmigkeit schnell, schnell und die falsche Brille fatal. Denn das ist eine Entscheidung, die dein ganzes Leben lang nach unserer ethischen Auffassung auch halten soll. So wie Gott das gemacht hat. Ein Mann, eine Frau, lebenslang. So, das ist immer noch unsere Auffassung. Auch wenn es heute anders ist. Ja? Und auch wenn manche Brüche sich in unserem Leben einstellen, da darf man dann auch irgendwie hoffen, mit Gottes Hilfe wieder zurechtzukommen. Aber das, was man verkündigt, das, was für uns Standard ist, Orientierungsmuster ist, eine Ehe zwischen Mann und Frau. Muss man heute dabei sagen. Bei mancher Frau oder auch bei manchem Mann, ich bleibe mal jetzt bei der Frau im Beispiel, verengt sich alles auf die Frage, wie finde ich irgendwie einen Kerl? Hauptsache ein Mann im Haus. Und man hat überhaupt keine Idee, dass das ja ganz schön lange ist, wie der bleibt. Und dass man sein Leben teilen muss und dass er ja Gewohnheiten hat, die mir vielleicht nicht passen. Ja? Ich spreche ein bisschen auch aus dem, was ich über Jahrzehnte aufgenommen habe, aus vielen Beispielen, ohne da irgendwie versuche, die Grenze zu wahren, da auch, sag ich mal, und das seelsorgerlich auch irgendwie in einen Rahmen zu packen. Und wenn ich einen habe, das habe ich auch schon oft gehört, dann biege ich mir den schon hin, der muss nur Ja sagen. Wenn du Schwierigkeiten vermeiden willst, dann guck vorher hin. Dann guckt er den Mann vorher an. Wie ist das? Was macht er so? Wie verlässlich ist er? Wahrt er Grenzen? Und so weiter. Unser Präses früher, Reinhold Ulonska, hat immer folgenden Spruch geprägt, hört sich auch nicht gut an, aber Liebe macht blind, sagte er, und Ehe ist der Augenöffner. Dann waren wir dem Thema durch. Ja, also... Es ist sehr auf den Punkt gebracht, aber es steckt schon was Wahres drin, würde ich sagen. Ja. Perspektive meint, schau mal auf dein ganzes Leben und triff nicht eine hormongesteuerte Entscheidung. Dazu gehört nämlich die Frage nach dem Lebensentwurf insgesamt. Was will ich aus meinem Leben insgesamt auch machen? Wie will ich eigentlich leben oder wie stellt Gott sich mein Leben vor? Hast du so mal gefragt? Also ich meine... Bevor ich mich bekehrt habe, ich jetzt auch nicht gerade so als jemand geliebt, der alleine war. Ja? Aber als ich mich bekehrte, war meine erste Frage, Gott, wie soll ich leben? Was willst du? Und gehört dazu auch eine Ehe? Was hast du dir gedacht? Und reflektiere mal deine Bilder und ich sage mal bewusst auch Mythen zum Thema Ehe. Und da möchte ich mal ein bisschen reinbürsten heute Morgen. Ihr wisst ja, dass ich manchmal ein bisschen zugespitzt sein kann. Ich meine hier niemand persönlich, aber wenn es dich trifft, dann ist es gut. Manche sagen, du, hör mal zu, das will ich alles gar nicht hören. Du versaust mir doch meine schöne Illusion. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich bin gern verheiratet, wir sind gern verheiratet, wir freuen uns an unseren Kindern, an unserer Familie. Das ist alles überhaupt keine Frage. Ja? Und doch weiß ich, dass so ein Eheverlauf ja nicht nur, sage ich mal, mit Romantik zu tun hat, sondern, wie sagte H.P. Kerkeling früher, Ehe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das stimmt. Es ist wirklich auch viel Arbeit da dran. Nichts stellt sich von selbst ein. Schau mal wie ein Adler auf das Ganze. Und ich nenne jetzt mal einige Mythen, mit denen wir mal aufräumen müssen. Der erste Mythos, Ehe schafft Zufriedenheit und macht mich glücklich. Überlegt mal, inwieweit das auch bei dem einen oder anderen verankert ist. Ohne Ehe, sagen manche, kann ich nicht wirklich glücklich leben. Und Leute, ich sag mal, das stimmt nicht. Du kannst auch als Single glücklich leben. Single sein ist keine Krankheit. Du musst auch die Singles nicht bedauern. sondern ich habe wirklich Hochachtung davor, wenn jemand alleine durch dieses Leben geht und sagt, ich nehme nicht irgendjemand, sondern der soll gläubig sein, mit dem will ich unterwegs sein, auch gemeinsam Jesus dienen und so weiter. Was hört sich Old Style an? Mag ja sein, aber ich bin ja nun auch ein paar Tage älter. Es ist nämlich eine völlige Überforderung des Partners. Der andere soll mich glücklich machen. Und der darf natürlich zu meinem Lebensglück beitragen. So hat Gott sich das ja auch gedacht. Aber da passieren Dinge im Leben, wo auf einmal manches sich ganz anders herausstellt, als wir das mal geplant hatten. Es ist unser kulturell geprägtes Bild von Hollywood. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ja, also irgendwie romantisch, immer diese romantische Ehe, das ist eigentlich erst eine Erfindung der Moderne. So wurden Menschen früher nicht verheiratet. Schaut euch mal die Scheidungsraten an. Wenn das wirklich so ist, Ehe schafft Zufriedenheit und macht mich glücklich, dann dürfte die Scheidungsrate nicht so hoch sein. Auch unter Christen schon mehr als 50%. Unter Christen. Das war früher ein Tabu. Das gab es gar nicht. Das konnte ich gar nicht denken. Aber wenn du dann selbst erstmal Pastor bist und dann dich irgendwann, nachdem du die Storys alle mal angehört hast, dich fragst, sag mal, was machen wir eigentlich richtig und was machen wir verkehrt? Wo kommen eigentlich unsere Bilder her? Leute, wir sind ganz stark von diesem Hollywood der letzten Jahrzehnte geprägt worden mit Bildern der Romantik, die sich so in der Realität oftmals nicht einlösen. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also Ehe kann zufrieden machen und glücklich machen, aber dann müssen auch beide etwas dafür tun. Aber Ehe kann auch die Hölle sein. Der zweite Mythos ist, Ehe stillt meine Einsamkeit. Mein Verständnis ist, kein Mensch kann letztlich unsere Sehnsucht ausfüllen und stillt die Sehnsucht ganz tief in mir. Also es gibt etwas, was mein Partner nicht ausfüllen kann. Und das ist diese Zufriedenheit in meinem Geist, diese Beziehung, die durch nichts ersetzt werden kann, die ich nur bei Gott irgendwie zufriedenstellend finde. Es gibt einen Raum in meiner Seele, den kein Partner ausfüllen kann. Und die Realität ist, dass es auch viele einsam verheiratete Menschen gibt. Dieser Automatismus ist einfach nicht realistisch. Guck mal da ein bisschen mit Perspektive von oben drauf. Dritter Mythos, Ehe löst meine sexuelle Bedürftigkeit. Ist ja ein interessanter Punkt. Was wird er jetzt dazu sagen? Das ist nicht nur in der Jugendfreizeit so, dass du die ganze Aufmerksamkeit hast, wenn du über sowas sprichst, sondern auch in einer Erwachsenengemeinde. Seht mal, Leute, irgendwie mit Leidenschaft ins Bett zu fallen und einen Orgasmus zu erleben, ist eine Sache, Stichwort Hochzeitsnacht. Aber eine lebenslang und für beide Seiten erfüllte Sexualität zu erleben, ist was ganz anderes. Ich habe genügend Leute vor mir sitzen gehabt, die mir sagten, das läuft richtig schlecht. Wir schlafen zweimal im Jahr zusammen und das war's dann. Und ihr müsst jetzt hier nicht rumreflektieren oder Zwischenrufe machen. Da gibt es ganz viele Tabus auch und seelsorgerliche Nöte. Das läuft manchmal viel weniger zufriedenstellend. Nur weil man verheiratet ist, heißt es noch lange nicht, das klappt alles zusammen. Da läuft eben auch manches dann wirklich so auf dem Bereich, wir erarbeiten uns auch eine erfüllende Sexualität auf eine lange Zeit oder auf Strecke. Vierter Mythos, Ehe heilt meine eigene Zerbrochenheit. Viele haben die Hoffnung, dass ihre Ehe ein kaputtes Elternhaus wieder heil macht. Und das halte ich für bedenklich. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die auch auf einen jungen Mann eigentlich reingefallen ist. Der hat ihr schöne Augen gemacht und sie war total geflasht und unerfahren. Und wir haben mit ihr geredet und gesagt, du hör mal, der kommt aus einem Hintergrund, der muss erst mal Zeit haben, auch seine Sachen aufzuarbeiten und halbwegs gesund in so eine Beziehung zu gehen. Nein, nein, wollt sie nichts von hören, du machst mir das mies und so weiter. Dann haben die geheiratet und kurze Zeit später war das dann schon wieder zu Ende. Es war nicht lebbar. Und das lag nicht an ihr, sondern eher an ihm, so aus unserer Sicht. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und da hat sie mir folgenden Satz gesagt. Hartmut, ich dachte, meine Liebe könnte ihn gesund machen. Und das war ein Trugschluss. Ja? Heilung gibt es bei Jesus. auch Heilung unserer Persönlichkeit, Heilung unserer Vergangenheit. Der Partner ist nicht mein Lebensretter. Manche heiraten dann, damit sie aus dem Haus kommen. Und das ist immer schwierig. Es kann gut gehen, ist aber ein großes Risiko. Jesus ist mein Retter und nicht mein Lebenspartner, mein Ehepartner. Er macht mich gesund. Und wenn ich dann auf dieser Basis eine Ehe baue, dann haben wir die Chance, auch gesund, sage ich mal, unsere Beziehung auch aufzubauen. Ehe heilt nicht automatisch meine Zerbrochenheit. Und der fünfte Mythos, Ehe ist für jeden das Richtige. Gott will, dass jeder verheiratet ist. Wenn jemand als Single lebt, dann heißt das, da stimmt was nicht. Und manchmal machen wir auch dann so distanzlose Bemerkungen, so im Sinne, sieh mal zu, dass du kein spätes Mädchen wärst und all solche Sprüche. Leute, lasst das. Nehmt Singles ernst. Ich habe wirklich hohen Respekt davor, ja. Lasst uns so auch in unterschiedlichen Ständen, in die Gott uns hineingestellt hat, in der wir gerade leben, lasst uns da wirklich ein Unterstützer sein, ein Helfer sein. Und das hilft bestimmt nicht, wenn du Singles bedauerst. Die wollen auch nicht zu so einem Speed-Dating gehen innerhalb der Gemeinde oder zu einer Single-Freizeit. Ganz ehrlich, sag das mal so, wie das ist. Ich habe mal mit einer gesprochen, sag mal, hast du dich auch zur Single-Freizeit angemeldet? Da sagt sie zu mir, die war noch keine 30. Nee, so weit bin ich noch nicht. Und da habe ich gedacht, ja, genau, so empfinden die das. Ja? Sondern jeder macht seinen Lebensentwurf, jeder lebt in einem unterschiedlichen Stand und es gilt darum, den Stand auszugestalten und nicht sich einander zu bedauern. Die wichtigste Frage für einen Unverheirateten ist nicht, wo finde ich eine Frau oder einen Mann, um glücklich zu leben, sondern wie führe ich ein glückliches Leben in dem Stand, in dem ich jetzt gerade lebe. Und dann nochmal, ich möchte die Ehe nicht mies machen, aber ich möchte, dass wir da mal so wie aus dieser Adlerperspektive drauf gucken und sagen, mal so selbstreflektiert auch sagen, was triggert mich da eigentlich an? Warum bin ich eigentlich damit immer unzufrieden? Sprich das mal mit Gott durch, diese Sachen, und nimm das nochmal als Anstoß, auch zu einem guten Bild von Ehe zu kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da gut hingucken auf unsere Gedanken, Gefühle und auch Einstellungen, dass das kein Eigenleben in uns führt. Also nimm die Perspektive eines Adlers. Zweitens, beweg dich auf einer guten Grundlage, wie die Schlange auf dem Felsen. Felsen ist eine feste, stabile Grundlage. Und Gott möchte, dass wir unsere Beziehung auf eine gute Grundlage aufbauen und nicht auf einen wackeligen, sandigen Grund. Und dazu auch einige Ratschläge. Der erste Ratschlag, wenn ich sage, solide aufbauen, heißt, lerne deinen Partner oder einen möglichen Partner erstmal ausreichend kennen. Nicht schnell, sonst ist er weg oder sie weg. Ja? Das muss ich jetzt unter Dach und Fach bringen, sondern dass man ein Kennenlernen ermöglicht, das nicht gleich überdeckt ist von sexueller Leidenschaft. Denn Sex ist nicht alles, es ist ein Teil unseres Lebens, aber es ist nicht, sage ich mal, dass uns das 24 Stunden ausfüllt, sondern da sind viele, viele andere Dinge, die wir gemeinsam zu gestalten haben. Eine Beziehung besteht eben nicht nur aus Schmusen und Zärtlichkeit, auch wenn es am Anfang vielleicht dann heftiger zugeht, aber ein gutes Fundament für eine Partnerschaft und Ehe ist, den anderen mit all seinen guten und schlechten Seiten mal kennenzulernen. Macht gar nichts, wenn ihr euch mal streitet. Ich meine, das sind auch so falsche Bilder. Als ich in die Gemeinde kam, da kam eine Schwester, war noch lange verheiratet, und sagt zu mir, Hartmut, eins will ich dir mal sagen, wir haben uns noch nie gestritten. Oh. Und ich habe gedacht, wir haben uns kaum kennengelernt, da hatten wir schon die ersten Themen zusammen. Ja, da stimmt irgendwas nicht, ne? Aber da werden so Bilder vermittelt. Leute, das macht gar nichts, wenn ihr euch streitet. Ihr müsst nur nachher euch wieder vertragen und auch einander vergeben und dann geht's auch weiter. Ein gutes Fundament für eine Partnerschaft ist, den anderen auch mal mit seinen Grenzen kennenzulernen. Was sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten? Und da sage ich mal ein bisschen was Kritisches. Für manche ist nur Jesus Gemeinsamkeit und sonst keine anderen Interessen. Das ist ein bisschen dürftig. Ja? Sondern man muss einmal richtig zusammen Urlaub machen können. Haben wir die gleichen Interessen? Der eine will in die Berge und der andere will immer an die See. Und dann kann man ja einen Deal machen und sagen, okay, also wir sind uns einig. Ja? Wir haben jetzt Ibiza ausgeguckt, das ist so cool da. Ey. Ich sage immer, das ist so Kernkompetenz, Urlaub machen, ja? Also auch ohne Jesus würde uns das total verbinden. Wir könnten auch richtig gut zusammen essen und das Leben genießen. Da haben wir richtig gemeinsame Vorstellungen. Was sind unsere Ansichten, ja? Unsere Lebensführung. Der eine will was kaufen, der andere will was mieten. Der nächste sagt, ich gehe volles Risiko, wir müssen jetzt Geld ausgeben, Zinsen sind niedrig. Und der andere sagt, nee, bloß nicht, und hat so ein Sicherheitsapparat im Kopf mitgebracht, ne, und sagt, kein Risiko eingehen. Das sind so viele Dinge, und je mehr man sich einig ist, desto besser ist das eigentlich. Und da, wo man sich nicht einig ist, da hat man genügend Arbeit, miteinander auch zu erledigen. Wie ist das mit Kindern? Wollen wir Kinder zusammen, wollen wir eine Familie gründen? Soweit das eben an uns auch liegt, denn Kinder sind eine Gabe Gottes, ist immer wieder auch wichtig. Wie ist das mit unseren Werten? Und da gehört natürlich zu unserer Lebensgestaltung auch ganz wichtig, Gemeinde, Glaube und so weiter. Wie viele Abende pro Woche wollen wir eigentlich in der Gemeinde sein? Das muss man erarbeiten, da muss man sich kennenlernen. Ja? Und hat jemand auch zum Beispiel ein Stück Gefühl auch für Grenzen? Das möchte ich nicht. Also Nähe-Distanz-Regulierung, wie man so schön sagt. Lernt euch ausreichend kennen. Ja, man kann nicht alles absichern, aber es ist schon mal gut, ein bisschen unterwegs zu sein, bevor man dann Ja sagt. Das Zweite, und das meine ich jetzt auch mal für alle, ich nehme den anderen so an, wie er ist. Das würde jeder von euch unterschreiben, aber ob wir das alle leben, ist eben die Frage. Ja? Eigentlich möchte ich den anderen ja doch ein bisschen anders. Den anderen nicht verändern wollen, so projektierte Wunschbilder. Ne? Ich erinnere mich an eine Frau, die auch sich dann jemand geangelt hat und der hatte so eine bisschen auffällige Nasenform. Und da hat sie gewartet, bis der Ja gesagt hat und dann hat sie ihn in eine Klinik geschickt. Der soll sich eine andere Nase operieren lassen. Ja, Leute, ich meine, das habe ich nirgendwo im Buch gelesen, sondern das sind Beispiele. Und dann sitzt du da als Pastor, als junger Pastor und sagst, sag mal, haben die eine Schacke? Das sagt man dann nicht, aber man darf es ja nicht mal erzählen zu Hause. Dann bringe ich das im Gebet dem Herrn und denke, ja, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ja, also ich meine, du hast jetzt sie so geheiratet, wie sie ist. Und nach dem Baby hat sie auch nicht mehr idealen Maße. Oder ist ein genetischer Glücksfall. Nach 5 Kindern sieht er noch genauso aus wie in der Hochzeitsnacht. Man darf nicht mit diesem Stress daran gehen, sei anders. Sonst hast du eine schwierige Ehe, ich sag's dir. Und mach's Berater reich. Ich überfrachte den anderen nicht mit meinen heimlichen Erwartungen. Und wenn das gelingt, Leute, wenn wir endlich mal akzeptieren, so ist der. Dann fängt man an, das zu genießen. Dann wird es schön. Und den anderen mal bestätigt auch in seiner Begrenztheit. Ja, und sagt, du, das finde ich schön. Und das, wo wir nicht drüber reden können, das lasse ich einfach mal und warte, dass sich da mal Momente ergeben. Und dann wird auf einmal wird das harmonisch. Solange du versuchst, den anderen hinzubiegen und zu verändern, hör auf damit, das macht nur Stress. Drittens, wir planen einen gemeinsamen Lebensentwurf, auch das muss man sagen. Da habe ich heute, denke ich, wir sind eine total egoistische Gesellschaft. Also mein Pferd, mein Auto, mein Edeka, mein Mann. So, und da habe ich genaue Vorstellungen, wie das zu sein hat. Also Auto habe ich, Edeka habe ich, mein Pferd habe ich, aber Mann fehlt noch. Und den nehme ich dann so kumulativ in mein Leben rein. Den nehme ich noch dazu. Also ich gebe euch auch mal ein Beispiel. Da ist dann ein Mann, der hat sich mit einer Frau verlobt, auch so von heute auf morgen. Keiner wusste Bescheid. Aber ich bin verlobt, auch toll. Und dauerte gar nicht lange dann, ja, wir müssen mal mit dir reden und so weiter. Ne? Und dann sitze ich da mit den beiden und dann sagt sie zu mir, der spinnt doch, der Typ, sagt sie. So, auch die gleiche Ansprache so. Ja, was ist los? Ja, der sagt, ich hab eine Wohnung, da gibt es 3 Räume, 2 bleiben so, wie sie sind und das eine, da kannst du einziehen, das darfst du dann verändern. So nach dem Motto, also ich nehme dich mit in mein Leben, in eine Kammer und die darfst du ausgestalten. So kann das doch nicht funktionieren. Du machst einen Lebensentwurf als Single. Da kannst du machen, was du willst. Da quatscht dir keiner rein, außer den Eltern vielleicht noch ein bisschen. Aber wenn du heiratest, hör gut zu, dann musst du deinen Lebensentwurf bis dahin komplett in die Tonne kloppen und einen neuen gemeinsamen Lebensentwurf machen, der von beiden wirklich 100% mitgetragen wird. Sonst geht das nicht, sonst wird immer Stress sein. Ich kann nicht sagen, ja, Schatzi, pass mal auf, da, ich habe da noch eine Besenkammer für dich, da darfst du dich dann ausbreiten oder so. Ja? Meine Frau hat Vorstellung. Ja, und das deckt sich gelegentlich mit meinen und manchmal auch ein bisschen mehr. Ja? Und dann überlässt sie mir auch manche Sachen so, aber es ist unser Lebensentwurf, wie wir leben, wo wir leben, welche Schwerpunkte wir setzen, was uns wichtig ist. Und in dem Ganzen erlebt man dann auch ein Stück die Freiheit, die man braucht. Aber macht einen gemeinsamen Lebensentwurf. Und als Single darfst du deinen eigenen machen, das ist auch gut. Viertens, ich heirate aus eigener Überzeugung und Entscheidung und niemandem zum Gefallen. Oh, nimm den doch, der wird Pastor. Boah, dann machst du eine Partie. Ja, du, weiß ich nicht, ob man mit dem Pastor eine Partie macht. Manche sagen auch, ja, ich wollte sie gar nicht heiraten, aber Gott hat mir das gezeigt. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, wer ist schuld? Ja, kannst ja sagen, gut, der hatte nicht die große Auswahl, der war ja nur eine. Ja, aber es war schon Stress. Ja. Nein, es war mein Entschluss. Ich wollte die und sonst keine. Ja, das ist wichtig. Übernimm mal die Verantwortung für deine Entscheidung. Und ihr, die ihr Ja gesagt habt, könnt das heute nochmal tun. Ihr könnt euch heute nochmal verheiraten. Ich habe bei jeder Eheschließung und Trauung, die ich zelebriert habe, da habe ich in meinem Herzen nochmal Ja gesagt zu meiner Frau, weil mir die Heiligkeit, die Wichtigkeit der Ehe so auch vor Augen gestanden ist. Und gesagt, ja, wir haben geheiratet, das ist meine Frau, die wollte ich, die will ich und mit der will ich weitergehen. Schenk deiner Frau mal Blumen, wenn sie sich gerade blöd benommen hat. Und du sagst so innerlich, eigentlich hat sie gar keine Blumen verdient jetzt, so von meinem Gefühl. Und dann geh trotzdem hin und kauf ihr welche, weil ich will die, ja diese da. Also ihr guckt. Ja, also da darf man auch letztlich, also Eltern haben, ich finde, die kennen das Kind, und wenn sie verantwortungsvoll sich verhalten haben, auch als Eltern und zudem noch gläubig sind, das ist schon gut, da mal hinzuhören, aber ich muss meine eigene Entscheidung treffen. Das ist die erste große, ganz größte erwachsene Entscheidung, die ich zu treffen habe. Und wenn ich das mache, weil jemand anders gesagt hat, noch schlimmer, Leute, wenn die Prophetie kam, heirate jetzt die, das dürfen wir nicht machen. Prophetie hat immer nur einen bestätigenden Charakter zu dem, was ich sowieso schon weiß. Denn Gottes Geist lebt auch in mir. Und Gott wird schon mit mir darüber reden. Ja? Und dann kommen Bestätigungen, also Ermutigungen, Ermahnung, Tröstung. Das ist nämlich der Sinn von Prophetie und es ist keine Heiratsvermittlung. Ich sehe da jemanden blond und klein und schwarze Hose und also was ich alles schon gesehen und gehört habe. Vergesst es, Leute, bitte vergesst es. Bei aller inneren Haltung, Gott, rede du für Menschen zusammen, ja, finde ich das wichtig. Ich heirate aus eigener Überzeugung. So, und dann noch ein Punkt, mein Partner gehört nicht mir im Sinne von Besitz, sondern er ist mir nur anvertraut. Das betrifft übrigens auch unsere Kinder. Unsere Kinder sind uns anvertraut, unser Ehepartner ist uns anvertraut. Und da ist es gut, in einer Kennenlernphase schon wahrzunehmen, mein Partner kontrolliert mich nicht permanent, er lässt mich los, trotz aller Nähe. Er geht respektvoll mit mir um, denn er bleibt ja eine eigene Persönlichkeit. Man muss sich auch als Ehepartner mal fragen, wehrt der andere das, was aus ihm werden kann und werden soll, auch durch meine Nähe, auch durch meinen Beziehungsaspekt? Habe ich meine Frau gefördert und sie sich entwickeln lassen zu dem, was Gott in sie hineingesteckt hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Bin ich ein Förderer meines Partners? oder halte ich ihn klein und benutze ihn für meine Sachen? Das hört sich alles ganz grauselig an, was ich jetzt sage. Aber das sind Aspekte, die spielen eine Rolle, die tauchen an irgendeiner Stelle auf. Und das ist gut, wenn wir auf einer soliden Grundlage da unsere Beziehungen aufbauen. Drittens, steuere dein eigenes Schiff. Steuere dein eigenes Leben. Dazu fordert uns dieses dritte Bild eigentlich auf. Lass dich nicht einfach treiben übers Meer. Irgendwo lande ich denn schon. Sondern setz Orientierungspunkte. Triff deine Entscheidung und steuer dein Schiff, dein Leben. Wie finde ich meinen Weg über das Meer der Partnersuche? Das Meer ist groß, das Meer ist weit und der Weg ist so vielfältig. Ja? Die Bibel gibt uns dazu auch keine expliziten Punkte. Also das sagt, wenn du jemand suchst, wenn du als Single dir einen Partner wünschst, ja, dann musst du das und das und das machen. Ich habe jetzt ein bisschen so aus der Praxis der Seelsorge auch gesprochen, was ich wichtig finde. Und wenn man Menschen fragt, wo und wie habt ihr euch kennengelernt, dann findet man da auch kein Muster. Viele sagen heute übers Internet oder in der Firma beim Speed-Dating, über Tinder, ich muss mir erst mal klären lassen, wie das funktioniert, über eine christliche Single-Börse, auf einer Freizeit. Wie ist denn der Weg des Mannes mit seinem Mädchen, auch nach der Bibel? Keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Aber ich nenne noch mal 4 biblische Beispiele, Adam und Eva. Also da spürt der Mann, mir fehlt etwas. Er hat all den Tieren Namen gegeben, auch der Affe kam dem ja schon ziemlich nah, aber er hat gespürt, das ist es nicht. Ja? Auch einen Hund zu Hause zu haben oder eine Katze füllt nicht mein Leben so aus, ist zwar ein sozialer Partner, aber nicht so in dem Sinne. Ne? Und dann geht die Initiative von Gott aus. Das ist ein Faktor. Manchmal kann man das richtig sehen, dass Gott Menschen zusammenfügt. Manchmal ist es nicht so. Und trotzdem steht Gott natürlich dahinter, ne? Aber es ist nicht so sichtbar. Er lässt ihn in einen Schlaf fallen und dann heißt das, Gott brachte sie zu ihm. Das ist ein Flash-Moment gewesen für Adam. Ja? Vielleicht war er noch benommen von seinem Schlaf, keine Ahnung, von der OP, die er gerade hinter sich hat, und er baute eine Frau. Ja, und dann lässt er ihn wieder aufstehen und sagt, Adam, stell dich da mal hinter den Baum. So, und da kann man richtig eine Story von machen. Ich habe hier jemanden für dich. Ne? Echt. Und sagt, oh, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Steht in der Bibel. Also das war sein Ausdruck und Ausbruch der Begeisterung. Ja. Aber hier führt Gott 2 Menschen zusammen. Das ist eine Art von Führung. Das findet man an anderen Stellen der Bibel auch, wie man zu einem Partner kommt. Deswegen der nächste Schritt, Leute, bete mal, Herr, führ mich mit jemand zusammen. Ich weiß nicht, ob das der Weg des Mannes mit dem Mädchen ist für dich, aber zumindest zeigt die Bibel das. Dann habe ich Isaac und Rebekka, 1. Mose 24. Bei Isaac geht die Initiative von Abraham aus. Der wäre wahrscheinlich ewiger Junggeselle zu Hause geblieben, keine Ahnung. Und der sagt seinem Diener, jetzt geh mal und such eine Frau für den. Ja? Und also Abraham, der Vater, hier auch in dem kulturellen Kontext muss man das verstehen, stößt das an. Es ist keine Zwangsheirat, aber eine, die unter Vermittlung von Menschen zustande kommt. Hab und ich such eine Frau. Hast du eine für mich? Ja, echt, da sitzt dann jemand und dann denkst du, oh Herr, zeig mir jemand. Und das ist ja auch eine Verantwortung, da einen Hinweis zu geben, ne? Und wie man das dann verkuppelt und so, ist interessant. Ne? Interessant. Vermittlung von Menschen. Vielleicht gebraucht Gott dich. Sagt du, man, komm, ich arrangiere da mal ein Treffen oder so. Ne? Auch das ist eine Möglichkeit, wie gesagt, kulturell unterschiedlich. In Indien zum Beispiel, wir stellen uns immer als Zwangsheirat vor, aber da hat der Vater ein gewichtiges Wort und verheiratet die Tochter, nicht ohne dass sie Ja sagt. Aber das sind auch nicht unbedingt unglückliche Ehen. Nun kann man das sehr differenziert anschauen von verschiedenen Aspekten. Aber ich wollte nur sagen, kulturell haben wir natürlich so, das ist meine Sache und da entscheide ich alleine. Ist auch richtig in unserem Kontext, aber manchmal benutzt Gott auch Menschen. Und Rebekka lässt sich umwerben, obwohl sie den Zukünftigen noch gar nicht kennt. Ist auch interessant. Das widerspricht ja fast dem, was sie eben gesagt hat. Er lernt den anderen erstmal ausreichend kennen. Und dann kommen sie zueinander und dann heißt das, und den Satz, den finde ich so schön, Isaak aber nahm sie zu sich und gewann sie lieb. Da ist nicht, ich war verliebt total und jetzt ist immer weniger. Sondern umgekehrt, er nahm sie zu sich und es wurde immer schöner. Er hat sie immer mehr lieb gewonnen. Erst geheiratet, dann immer mehr lieb gewonnen. Heute ist es umgekehrt, erst wahnsinnig verliebt und dann haben wir uns, wie heißt es heute, entliebt. Wir lieben uns nicht mehr. Ja, das ist wie so ein Gefühl, das mich anspringt, eine gewisse Zeit hält und dann ist es vorbei. Da würde ich gerne einsteigen und sagen, Leute, man kann sich immer wieder neu verlieben. Das macht richtig Spaß. Man verliebt sich anders. Man verliebt sich auch noch mit Kribbeln und Bauch. Aber es ist natürlich schon ein bisschen mehr reifer geworden. So sollte das jedenfalls sein. Ja? Es gibt ein Zitat, das ich mal aufgeschnappt habe. Vor der Ehe heißt es, da will man sich am liebsten auffressen. Und nach der Hochzeit tut es einem leid, dass man es nicht getan hat. Also, ihr lieben verheirateten Eheleute, nimm den anderen zu dir und gewinn ihn lieb. Du kannst dich auch so verhalten, dass die Liebe wieder neu entsteht. Ja? Überleg mal, was dem anderen gut tut, was er gerne hat. Und ihr Frauen, meckert nicht so viel mit euren Männern. Ganz ehrlich, also was da manchmal rumgeschimpft und gemeckert wird und nichts ist recht und dann kommt irgendeine Kollegin, seine Arbeitsstelle und sagt ihm das erste Mal, dass er irgendwie sowas wie ein Held ist. Und dann springt er was an. So funktioniert das. Ich glaube, der beste Schutz ist, auch für eine gesunde Ehe, dass wir uns gegenseitig das geben, was wir brauchen. Emotional, sexuell, auch intellektuell. Dass man versucht, da möglichst so richtig satt zu sein. Ich sage immer, wenn ich Hunger habe, dann bin ich verführbar. Also wenn ich Hunger habe und in die Stadt fahre, Leute, die erste Currywurstbude ist meine. Und wenn davor noch ein Bäcker kommt, dann nehme ich auch den Bäcker. Also versteht ihr? Aber wenn ich so mich satt gegessen habe, du, dann macht mich das alles irgendwie nicht an. Denn ich habe ja alles, was ich brauche. Und so stelle ich mir eine glückliche Ehe vor auch. So, dass man sagt, ich schenke meinem Ehepartner alles, was er oder sie braucht. Und dann ist auch eine gewisse Zufriedenheit da. Ich habe dich geheiratet und ich gewinne dich immer mehr lieb. Man kann auch nicht alle Eventualitäten vorher berechnen. Mit so einem Restrisiko muss man dann auch leben oder mit einem Vertrauen. Ja, das kann gut werden, wenn ich meinen Beitrag dazu leiste. Jakob und Rahel, ich bin jetzt sofort durch. Da heißt es 1. Mose 29, ab Vers 16, dass Jakob Rahel lieb hat. Und dann fängt er an zu arbeiten. 7 Jahre wartet er auf sie. 7 Jahre dient er da seinem Schwiegervater. Manche sagen auch 14. Ja, und dann in der Hochzeitsnacht wird ihm der andere untergeschoben. Also habe ich mich immer gefragt, wie kann das sein? Habt ihr das mal gelesen? Ja. Und dann heißt es, und als er aufwachte, siehe, da war es Lea. Also ich meine, wenn ich 7 Jahre eine Frau angucke und so verknallt bin in die, dass ich da 7 Jahre schufte und warte, ja, dann schiebt man mir doch nicht irgendeine andere, eine Schwester unter. Dann, ich meine, das muss man doch merken. Oder der war so hackeblau, dass er nichts mehr mitgekriegt hat. Ja, ich meine, wir lesen das zu fromm, Leute, aber irgendwie eine Erklärung muss es doch dafür geben. Ja. Und das auch noch unter der Aussage seines Schwiegervaters, Laban, besser du als jemand anders. Das ist natürlich auch ein sehr ermutigender Satz, ne? Ja, okay, nehmen wir dich mal. Besser du als jemand anders. Ne? So. Also bei Jakob ist über viele Jahre eine starke Liebe gewachsen. Bei diesem Paar keine direkte Führung durch Gott, kein Dienst vor Menschen, sondern ein total verliebter Mann, der sagt, ich will die, gerade diese da, diese eine Frau. Da habe ich mich drauf festgelegt. Und viertens, als viertes Beispiel noch, Amram und Jochebed, das sind die Eltern von Mose. Da finden wir 4. Mose 26, 59 von Amram. Moses Vater heißt es, das hat auch eine Bedeutung, ja. Der kam aus dem Stamm Levi und dieser Stamm Levi, das war ein entschlossener Stamm. Als Mose sagte, Herr zu mir, wer zum Herrn gehört und so, da stellte sich zu ihm der ganze Stamm Levi. Also das war irgendwie in der Genetik, in der DNA dieses Stammes drin. Ne? Und von Amram heißt es, und das muss man mal vom Hintergrund hören, also der Pharao nahm alle Babys und ertränkte sie im Nil. Was für eine Atmosphäre, was für eine Gesellschaft. Da kann man doch kein Kind zeugen, da kann man doch nicht heiraten. Kennt ihr solche Sprüche auch heute? Oh, bei der Zukunft und noch mal Trump und so, was soll das werden? Ja. Und jetzt diese angstmachende Atmosphäre. Und da war bestimmt nicht anders. Also alle Neugeborenen wurden in den Nil geworfen. Und in dem Kontext heißt das, und es ging hin, ein Mann aus dem Stamme Levi, und nahm zur Frau ein Mädchen aus dem Stamme Levi. Und beide haben entschlossen in einem Umfeld, in einer Gesellschaft, die alles andere als förderlich war und erschien, Mut gehabt zu heiraten. Das wünsche ich mir auch mal. Auch so Kerle, die mal Ja sagen. Ich meine, ehrlich, manchmal gibt es ja auch gar keine Männer zum Heiraten. Das kann ich gut verstehen. Wo sind denn die Leute, die mal sagen, so ist es jetzt und so mache ich das jetzt. Ich heirate jetzt und ich übernehme auch die Verantwortung dafür. Nein, ich weiß nicht. Und so. Ist alles so defensiv. Leute, lasst uns mutige Menschen sein, mit Gott in unsere Ehe gehen. Ich nehme eine Frau aus dem Stamm und ich heirate sie. Ja, um das zu übersetzen. Okay. Und das war Grundlage ihrer Entscheidung. Und was haben die in dieser Zeit für Kinder auch erzogen? Mose, Aaron, Mirjam, was ist aus denen geworden? Die gleiche Entschlossenheit, dieser Leitungsspirit, den haben sie ihren Kindern mitgegeben. Es kann klappen, durch dieses Leben zu gehen. Mit Gott geht das. Ist das unser Sound, mit dem wir auch Kinder auf den Weg schicken, indem wir Familie und Familienatmosphäre gestalten, indem wir auch den Kopf hochhalten und sagen, wir sind entschlossen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und wenn das ganze Umfeld schreit, alles verkehrt, wir sind entschlossen, wir wollen zu unserer Ehe stehen, wir wollen uns nicht von dem Geist dieser Gesellschaft, der uns jetzt umgibt, der sagt, du bist nicht mehr verliebt, also nimm eine neue, wollen wir uns nicht anstecken lassen, sondern wir stehen zu dem, was das Wort Gottes sagt. Jetzt sagt mal Amen. Ja, das ist wichtig. Hier ist wenigstens noch ein Pool von Menschen und an vielen Stellen in Hamburg, die sagen, wir halten das hoch, was die Bibel uns dazu sagt. Wir sind nicht altmodisch. Wir wissen auch, wie das Leben läuft. Wir sind in den gleichen Bezügen unterwegs. Aber wir haben einen Gott, der uns stark macht. Wir gehen weiter, einen Schritt weiter. Und wir zeigen es auch der nächsten Generation. Ich habe mich gefreut über Andi, auch über den Lobpreis, so positiv motiviert, dass die Kinder das mitbekommen. Wir dürfen auf einen Gott hoffen, der stark ist und der mit uns durch dieses Leben geht und auch durch diese Entscheidung. Hier haben wir keine Prophetie, keine tiefe Erkenntnis, keine entnommene Rippe, keine Stimme vom Himmel, wie Menschen zueinander finden. Ich weiß es nicht. Wenn der Weise das schon nicht weiß, wie soll ich das beantworten? Ich sage nur, es kann so unterschiedlich laufen. Ich halte nichts davon zu sagen, naja, Gott hat mir einen ausgesucht, der wohnt in Saudi-Arabien, aber ich habe keine Chance, den kennenzulernen. Also ich muss irgendwie mit dem zusammenkommen. Ich glaube, dass wir das nicht bewerten können und so sagen können, sondern dass Gott Menschen zusammenführt, manchmal Menschen gebraucht, was ich alles gesagt habe. Lass uns das nicht verengen. Nur wenn du jemanden kennenlernst, der in Frage kommen könnte, dann stürzt dich nicht in ein Abenteuer mit vielen Kompromissen. Das möchte ich wirklich ans Herz legen. Sondern verschaff dir eine breite Perspektive wie ein Adler. Dann baue auf eine solide Grundlage wie diese Schlange auf dem Felsen. Und dann finde deinen Weg einer Entscheidung wie ein Schiff auf dem Meer, wo man denkt, ja, das muss ich ja verirren. Nein, nein. Aber das alles mit einer Einstellung, wo nicht die Ehe das letzte Maß der Dinge ist. Verheiratet sein, Leute, ist nichts und ledig sein ist nichts, sondern Gott dienen mit einem ungeteilten ganzen Herzen und das kann man mit Partner und das kann man ohne Partner. Und in diesem Respekt wollen wir miteinander unterwegs sein und da würde ich mich freuen, wenn ihr einen richtig tollen Sonntagnachmittag habt heute. Gott segne euch. Amen.